Hadi?
Schleen?
Kannst du dich noch erinnern, was wir im April besprochen haben?
Ah, Moment, warte, es ging um Heuschnupfen.
Nein, ich meine tatsächlich in dem Fall jetzt so IT-sicherheitstechnisch, also im Podcast, was wir da besprochen haben.
Irgendwas Wichtiges war da?
Ja, es war sogar was sehr, sehr Wichtiges. Mhm. Und zwar haben wir ja im April in unserer Folge 54 schon mal davon gesprochen, dass wir uns im Oktober 2025 von Windows 10 verabschieden müssen.
Ja.
Und jetzt ist, Hadi?
Oktober 2025.
Ganz richtig, sehr gut auf den Kalender geschaut. Und zwar haben wir jetzt sogar schon Ende Oktober, wenn dieser Podcast rauskommt. Und seit dem 14. Oktober gibt's keine Sicherheitsupdates mehr für Windows 10.
Ah, Sie machen also ernst.
Mhm, also der Support ist jetzt beendet. Und das ist natürlich ein erhebliches Risiko für alle Rechner, die eben mit diesem Betriebssystem noch laufen.
Aber es gibt doch die Möglichkeit, sich noch irgendwie so eine Verlängerung zu kaufen. Mhm. Das haben wir damals erzählt. Also ein Update zu bekommen oder weiterhin Updates für eine bestimmte Zeit.
Ja, richtig. Und tatsächlich ist die Nachricht jetzt für alle, die sich von ihrem alten Rechner oder von Windows 10 eben noch nicht trennen konnten, noch ein bisschen besser. Wobei ist sie das? Wir schauen es uns an.
Das ist Update verfügbar, ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag mit Schleen Golmitzer und Hadi Röde.
Als Nicht-Windows-Nutzer von Beruf habe ich das natürlich nur nebenbei verfolgt, dieses Thema. Was ich aber weiß und die letzten Tage nochmal abgefragt habe bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem BSI, ist, dass viele Nutzerinnen und Nutzer, die Windows 10 noch auf ihrem Rechner haben, da ihre Fragen damit haben.
Selbstverständlich.
Und mit denen rufen sie manchmal beim BSI tatsächlich an oder schreiben eine Mail. Kann übrigens jeder und jede machen. Ihr könnt das auch. Es gibt das Support Center des BSI. Das hilft bei allen IT-Sicherheitsfragen. Und freundlicherweise schreiben wir euch die Kontakte in die Shownotes. Was jetzt speziell Windows 10 angeht und eben das Ende dieser Updates, sind tatsächlich ein paar Fragen da immer wieder aufgetaucht.
Naja, klar, man hat es ja auch in einigen Medien jetzt mittlerweile mitbekommen, dass da eben im Oktober was ansteht. Aber was da genau so alles zu beachten ist, das ist dann doch teilweise etwas unklar geblieben, habe ich auch selbst gemerkt.
Wir hangen uns jetzt einfach, würde ich sagen, an den Fragen entlang, die am häufigsten beim Support Center im BSI aufgetaucht sind. Und du hast dich mit der Materie beschäftigt und
ja,
kannst
absolut.
Du sie hoffentlich beantworten.
Hit me.
Ganz wichtige, gleich vorweg, die Antwort hast du schon ein bisschen angedeutet. Stimmt es denn jetzt tatsächlich, dass der Windows 10 Support kostenlos verlängert wird? Das haben viele Leute sich gefragt.
Zu Recht haben sie sich das gefragt. Tatsächlich kann man jetzt auch nach diesem eigentlichen Supportende, 14. Oktober war ja der Stichtag, noch Sicherheitsupdates für Windows 10 rausholen. Aber eben nur unter bestimmten Bedingungen und auch nur für die nächsten 2 Jahre wieder begrenzt.
Mhm. Das heißt also, das ewige Leben wird es nicht geben für die Windows 10 Kiste?
Nee, wir haben uns ja auch irgendwann mal von Windows 95 verabschiedet, wenn wir uns daran noch mal erinnern möchten. Nein, Microsoft wird danach tatsächlich endgültig nur noch Windows 11 und eben kommende Versionen mit Sicherheitsupdates versorgen. Das heißt, ihr habt jetzt einfach noch mal 2 Jahre länger Zeit, euch von eurem schönen, lieben Röhrenmonitor zu verabschieden und euch dann vielleicht doch irgendwann mal mit einem Nachfolgerechner auseinanderzusetzen.
Was ich mich dann fragen würde als Nutzer oder Nutzerin, was viele, viele Leute auch im Service Center gefragt haben, wie kriege ich denn diese kostenlose oder ein bisschen kostenlose Verlängerung, wenn ich tatsächlich noch 2 Jahre rausholen will? Und worauf muss ich achten? Was sind das für Bedingungen, von denen du geredet hast?
Naja, es ist im Grunde erstmal relativ einfach, kann man sagen. Und zwar gehst du bei Windows 10 in die Einstellungen. Das kennst du ja wahrscheinlich, wenn du mit dem Betriebssystem schon gearbeitet hast. Und unter Updates und Sicherheit, da musst du dich dann mit deinem Microsoft-Konto anmelden. Oder wenn du halt noch keins hast, dann kannst du auch einfach schnell dort eins anlegen und dann kannst du dich ganz einfach für das sogenannte Extended Security Update registrieren. Und jetzt mit dieser Anmeldung hängt es natürlich auch wieder so ein bisschen zusammen. Überall, wo wir uns anmelden, hinterlassen wir unsere Daten. Das kennen wir ja schon. Also ist es wirklich kostenlos oder zahlen wir wieder mal mit unseren Daten?
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ohne dieses Microsoft-Konto absolut kein Update.
Ganz genau, richtig. Das braucht man auf jeden Fall. Aber es gibt noch eine Bedingung. Genau genommen hat man da nämlich zwei Optionen. Entweder muss man sich mit dem Microsoft-Konto alle 60 Tage lang am System eben anmelden, um weiterhin Updates zu bekommen. Mhm. Oder man bezahlt eben dann wiederum eine Gebühr von um die $30 in etwa.
Die ist ja schon eine Weile länger gab im Schaufenster.
Davon hatten wir in der Folge 54 eigentlich auch schon berichtet. Ne? Da waren es auch schon diese $30.
In jedem Fall gibt es dann die Updates für 2 weitere Jahre kostenlos für Windows 10, also bis Oktober 2027, wenn ich richtig rechne, für mein altes System
oder bestehendes System. Das hast du sehr gut gerechnet, Hardy. Von 2025, 2 Jahre drauf sind es 2027, exakt. Und tatsächlich ganz nett, dieses Update, das ist jetzt so ein kleiner Bonus wiederum, das kannst du mit dem gleichen Microsoft-Konto sogar noch für 9 weitere Rechner im Haushalt freischalten. Keine Ahnung, wer 10 Rechner in seinem Privathaushalt hat.
Ich könnte dir Geschichten erzählen.
Ich habe nicht mal so viele Zimmer in meiner Wohnung, aber okay.
Alte Handys könnten sich so angesammelt haben. Also wären wir jetzt in der Radiowerbung, würden wir sagen, das ist ja ein Wahnsinnsangebot, Schlien. Oder irgendwie sowas
das
in die Richtung.
Das schnurrt ja wie ein Kätzchen, Hardy.
Ja, genau.
Tatsächlich.
Aber es kreisen ja auch in den letzten Monaten immer mehr Anleitungen rum im Netz, auf YouTube zum Beispiel und anderswo, dass man Windows 11 vorgaukeln kann. Du, mein Rechner, der kann das schon alles, was du hier forderst. Mhm. Also, dass man da so ein paar Umwege geht.
Technisch.
Und, genau. Und auch dann das Windows 11 Update auf die bestehende Maschine, den bestehenden Rechner drauf installieren kann. Eigentlich ganz einfach, sagen diese ganzen YouTube-Videos.
Ja, ja.
Ich in meiner Nerd-Ecke lese das auch so ein bisschen mit. Und die Frage ist auch oft beim BSI im Postfach gelandet. Wäre das eine Alternative?
Na, Hardy, bitte. Was glaubst du denn wohl, was die Profis vom BSI dazu sagen?
Ja, ich würde mal sagen, kann man machen. Wir raten davon ab, oder? Weil Trickserei
es
ist nicht gut.
Es geht eher in Richtung Abraten. Ja, ganz klar, mit solchen Spielereien, wer damit umgehen kann, vielleicht eben die Technik so ein bisschen überlisten kann. Aber tatsächlich muss man schon ein bisschen sagen, mit Sicherheit hat es relativ wenig zu tun. Die Anleitungen können ja auch nicht versprechen, dass dann eben im Einzelfall tatsächlich das Ganze gut geht und nicht doch noch zu Problemen führt. Und vor allem, das ist auch nur ein Spiel auf Zeit mal wieder, weil wie lange das Ganze gut geht, lässt sich auch jetzt noch nicht sagen, weil eben Microsoft jederzeit wieder die Voraussetzungen ändern kann für solche Rechner. Hm. Und um das vielleicht auch nochmal ganz klar und deutlich zu sagen, ohne regelmäßige Sicherheit Updates. Warum wir da so drauf pochen beim Betriebssystem, sind einfach unsere Rechner offene Scheunentore, kannst du sagen, für Schadsoftware, für Cyberangriffe natürlich. Und man darf davon ausgehen, dass Kriminelle jetzt eben nach diesem Supportende, die haben sich das ganz hart anmarkiert in ihrem Kalender, 14. Oktober, dass da natürlich verstärkt Angriffe auf eben diese nicht mehr geschützten Windows 10 PCs laufen werden und dass das definitiv kommen wird und passieren wird.
Ah. Und die eine Frage, die auch oft gekommen ist an das Service Center im BSI, die ist damit im Grunde auch schon beantwortet. Kann ich Windows 10 einfach trotzdem weiter benutzen? Also wenn ich zum Beispiel immer eine aktuelle Virenschutzsoftware drauf installiere, ist das eine gute Idee? Ich ahne, die Antwort ist nein.
Ja, und es bleibt auch ein ziemlich klares Nein oder ein sehr klares Nein sogar. Ob mit oder ohne Virenschutzsoftware, Windows 10 ohne Updates ist ab jetzt ein sehr unsicheres System. Das sage ich jetzt mit voller Deutlichkeit. Das könnt ihr euch aus dem Podcast genauso rausschneiden und dann übers Bett oben drüber hängen, so als Wandtattoo eventuell. Also eure Daten sind tatsächlich damit bedroht. Mit allen Folgen, die das Ganze natürlich haben kann, auch für euer Geld und für andere Bereiche in eurem Leben.
Aber noch eine letzte Frage für den Augenblick, die auch oft gekommen ist. Was ist mit den Alternativen zu Windows 10 und Windows 11, wenn ich jetzt sage, ich kann oder will mir nicht ein neues Gerät, einen neuen Laptop, neuen PC kaufen, weil der eigentlich technisch noch total in Ordnung ist? Was sind denn mögliche andere Betriebssysteme?
Ja, eben, das muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Es gibt ja nicht nur Windows oder Microsoft mit dem entsprechenden Betriebssystem. Einige von uns nutzen ja sogar Systeme von Apple, ohne Namen nennen zu wollen. Und wer sich eben nicht mehr abhängig machen will von den Launen eines Software-Giganten, wie sei es halt eben Apple oder Microsoft, ist auch so ein bisschen egal, für den käme dann zum Beispiel Linux ja in Frage.
Also wer sich da genauer damit beschäftigen will, weil er zukünftig nicht mehr davon abhängig sein will, ob es noch offizielle Updates gibt für sein Gerät oder nicht, der kann sich Linux anschauen. Und wir legen euch auch nochmal unsere Folge 54 von Update verfügbar ans Herz. Da haben wir auch schon unter anderem in Richtung anderer Betriebssysteme geguckt. Und wenn ihr gerne mehr hören und erfahren möchtet zu diesem Thema, was ja vielleicht noch ein bisschen weitergeht mit Windows 10 und Windows 11, schreibt uns gerne eine Nachricht oder einen Kommentar zu dieser Folge. Wir lesen es und wir gehen auch gerne nochmal auf das Thema ein. Stichwort alte Folgen von Update verfügbar, Schlien. Steckt dir eigentlich auch noch unser Thema E-Mail-Sicherheit in den Knochen, von der wir es vor 2 Ausgaben hatten im August 2025?
Die Folge 58 war das, gell? Jetzt, wo du es so ansprichst, klingelt plötzlich in meinem Kopf irgend so ein Alarmwecker. Da war was. Ich wollte noch weitere E-Mail-Adressen anlegen, gell? Mhm. Bin ich bisher noch nicht weit gekommen, um ehrlich zu sein. Aber schaue ich mir nochmal, lege ich mir nochmal hin. Den Ball nehme ich nochmal auf.
schlienprivat@googlemail.com.
Ja.
Ich muss sagen, ich denke da wirklich noch oft dran. Wir haben uns mit dem Kollegen Alex Hertel aus dem BSI ja unterhalten, der sehr, sehr genau drauf schaut, was kriminelle Hacker so machen, eben auch mit unseren Zugangsdaten, unseren Mailadressen. Ich habe seitdem auf seinen Rat hin mein E-Mail-Game so ein bisschen schon angepasst, also diese getrennten E-Mail-Adressen wirklich ernst genommen, diesen
Tipp.
Ja,
aber dich hat es auch ein bisschen härter getroffen als mich, um ehrlich zu sein.
Ich hatte Handlungsbedarf. Mhm. Also Stichwort, nicht mehr das ganze digitale Leben über eine einzige Adresse abzuwickeln. Da habe ich zumindest ein bisschen für Ordnung gesorgt.
Wie gesagt, ich habe es auf Wiedervorlage, definitiv. Ich habe schon so ein kleines Brainstorming mit mir selbst veranstaltet. Ich habe schon gute Ideen für tolle E-Mail-Namen.
Ja, was ich jedenfalls noch nicht gemacht habe, war einer der weiteren Tipps. Hardy, brauchst du wirklich über 600 Accounts, die du in deinem Passwortmanager mit rumschleppst? Also in meinem Account-Stadel mal aufräumen, wäre immer noch an der Zeit, so wie man halt die ollen Klamotten auch irgendwann mal aus dem Schrank rausschmeißt, wenn man ganz ehrlich zu sich ist und sagt, werde ich nie wieder anziehen. Und die schwirren halt immer noch rum, aber zumindest gut aufbewahrt im Passwortmanager.
Ich bin sowohl bei meinen Klamotten aussortieren als auch bei verschiedenen Accounts aussortieren nicht besonders gut, aber ich habe auch keine 600 Accounts. Hm. Das muss man auch nochmal dazu erwähnen. Hört euch die Folge nochmal an, dann wisst ihr ganz genau, wovon wir hier reden.
Vielleicht hast du 600 Klamotten. Also beim Passwortmanager, der hat schon wirklich viel in meinem digitalen Leben verändert und verbessert. Ich benutze einfach den, der bei mir im Betriebssystem eingebaut ist. Und das gibt's sowohl bei Windows als auch bei Mac-Betriebssystemen, für die Smartphone-Plattform natürlich auch, Android und iOS. Und ich habe mich damals dafür entschieden, weil ich von den vielen Programmen, die es dafür gibt, also wirklich auch ein großes Angebot, sehr, sehr guter, bewährter Programme, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos davor gestanden. Was ist jetzt sicher? Welcher Hersteller geht? Welchen Weg technisch? Wo gibt es Sicherheitslücken, die völlig unerwartet auftreten? Und es war für mich, obwohl wir uns ja öfters mit dem Thema Cybersicherheit auseinandersetzen, unterm Strich schwer zu durchschauen.
Ja, hättest du da mal die Profis gefragt, natürlich.
Hätte ich das mal gemacht. Also die Profis beim BSI haben sich tatsächlich um mein Thema gekümmert und haben eine...
Hardy hat jetzt schon so eine kleine Privatriege beim BSI, die sich um deine persönlichen Probleme kümmern zum Thema Cybersicherheit.
Es war Zufall, aber ich lerne ja auch in jeder Folge hier dazu. Es gab eine technische Untersuchung von Passwortmanagern, die das BSI zusammen mit dem Forschungszentrum Informatik durchgeführt hat, erst vor kurzem. Und da sind exemplarisch 10 Passwortmanager rausgegriffen worden, die so aus allen Bereichen kommen, in denen diese Programme angeboten werden.
Okay, Hardy, damit wir jetzt nicht gleich den kompletten Überblick verlieren, solltest du vielleicht nochmal kurz erklären, was diese Manager genau machen.
Wie funktionieren Passwortmanager? Ein Passwortmanager ist im Grunde ein digitaler Tresor. Ein Ort, an dem all deine Passwörter aufbewahrt werden, am besten sicher verschlüsselt. Auch andere Daten kannst du so aufbewahren, zum Beispiel deine Kreditkartennummer oder den Code für deinen Türschloss. Du musst einmal deine Zugangsdaten drin speichern, also zum Beispiel deine Mailadresse und das Passwort und dazu die Website oder App, für die du sie nutzt. Nach dem Speichern kannst du sie dann jederzeit wieder aus dem Tresor rausholen. Für mehr Sicherheit schließt du den Tresor aber ab. Zum Aufsperren verwendest du ein Masterpasswort oder auf vielen Geräten auch biometrische Identifikation, zum Beispiel Gesichtserkennung oder den Fingerabdruck. In einem guten Passwortmanager ist alles verschlüsselt, also selbst für den Anbieter des Programms nicht lesbar. Der Schlüssel ist einmalig, er wird zum Beispiel aus deinem Masterpasswort plus einer sehr langen Zufallszahl erzeugt. Das heißt aber auch, auf das Masterpasswort musst du gut aufpassen. Wenn du es verlierst, gibt es keine Chance, die verschlüsselten Daten im Tresor wieder aufzusperren. Es ist bequem, es ist sicher. Da fragt man sich, was sind eigentlich die Nachteile? Vielleicht haben tatsächlich zum Beispiel manche Nutzerinnen und Nutzer die Sorge, dass dieser Tresor so sicher dann eben doch nicht ist, weil es auch immer mal wieder Meldungen gibt, dass ein Passwortmanager tatsächlich doch geknackt worden ist, weil eine Schwachstelle in der Software ausgenutzt worden ist. Und deswegen haben also die BSI-Kolleginnen und Kollegen sich 10 Exemplare, wie gesagt, von verschiedenen Passwortmanagern sehr, sehr genau angeschaut und sie technisch untersucht. Halten die wirklich, was sie versprechen? Den Link zu allen Ergebnissen dieser Untersuchung findet ihr in den Shownotes. Und bei mir im Interview ist jetzt Lars Bartsch. Er hat die Untersuchung geleitet. Hallo Lars, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch erstmal kurz, was genau du beim BSI alles machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit rund 5 Jahren im BSI als Referatsleiter. Das Referat nennt sich Technischer Verbraucherschutz und Marktbeobachtung. Und hier bin ich mit meinem Team unterwegs. Wir führen technische Untersuchungen von Produkten und Diensten am digitalen Verbrauchermarkt durch. Also im Prinzip direkt an der Schnittstelle von Anbietern und Verbrauchern. Und von daher ist das ein sehr, sehr interessantes Thema für uns.
Das heißt, ihr schaut sowohl den Firmen auf die Finger, die Produkte machen, als auch den Nutzerinnen und Nutzern sozusagen auf die Tastatur, was sie brauchen. Verstehe ich es richtig?
Das kann man so ausdrücken. Also wir versuchen mit den Herstellern, mit den Anbietern einen Dialog zu führen. Ja, so würde ich das ausdrücken, um Erkenntnisse zu generieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite, für unsere Anforderungen zu werben oder auch unsere Anforderungen durchzusetzen.
Und jetzt habt ihr gerade eine große technische Untersuchung durchgeführt über Passwortmanager. Warum macht ihr das überhaupt? Warum beschäftigt ihr euch mit Passwortmanagern?
Ja, die Motivation, die ist für uns erstmal ganz klar. Es geht um Accountschutz. Es geht um dieses allgegenwärtige Sicherheitsthema Accountschutz. Fast alle von uns haben Dutzende Accounts, die wir in irgendeiner Form verwalten. Dort verknüpft sind persönliche Infos, Kontobuchungen, Bestellungen, alle möglichen sensiblen Daten. Also es ist im Prinzip der Kernbereich des digitalen Alltags, was sich auf unseren Online-Accounts abspielt. Wir leben im Online-Shopping, wir haben E-Mail-Accounts, die als Rückfalloption vielleicht auch dienen. Wir betreiben Online-Gaming und alles Mögliche. Wenn Datenlecks passieren, wenn Identitätsdiebstahl passiert und was eben auch zu Rufschädigung, digitaler Gewalt führen kann, finanzielle Schäden verursachen kann. Das heißt, es ist für uns halt erstmal dieser Grundansatz, Accounts müssen abgesichert werden und dafür brauchen wir geeignete Werkzeuge.
Jetzt wären Passwörter ein ganz gutes Werkzeug, um sein digitales Leben abzusichern. Und trotzdem stellt ihr ja auch fest, habt ihr festgestellt in der Vergangenheit schon in anderen Untersuchungen, dass das immer wieder Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag vor Probleme stellt. Was sind denn die Probleme, die wir als ganz normale Nutzerinnen und Nutzer mit Passwörtern haben?
Wir haben den Cybersicherheitsmonitor, eine regelmäßige Untersuchung, liebevoll von uns Simon genannt, intern. Und da sehen wir zum Beispiel, Passwortmanager nutzen gerade mal 16% aller Verbraucher im Browser. Ja? Es gibt auch die eigenständigen Passwortmanager, das nutzen gerade mal 10%. Ja? Also wir können erstmal feststellen, rein empirisch, wir haben hier doch eine geringe Verbreitungsgröße. Aber das ist erstmal das, was wir feststellen. Und wir stellen auch fest, wir haben wenig Bewegung über die Zeit. So, und das ist für uns halt erstmal eine Lage, die wir uns näher anschauen müssen.
Das heißt, kurze Zwischenfrage, das heißt, dass nicht wesentlich mehr Leute zu Passwortmanagern greifen, über die Jahre uns mitkriegen, dass das was Gutes ist, sondern dass die, die es jetzt schon machen, die machen es und dass sich da aber nicht viel bewegt, richtig?
Genau, so kann man das sagen. Also es ist für uns erstmal ein Handlungsauftrag. Auf der anderen Seite sehen wir eben in der gleichen Befragung, dass 44% aller Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Passwörter für sicher halten. So. Ja, da ergibt sich ja ein Problem, so ein logisches Problem tut sich da auf und bringt mich eben zu der These, dass Verbraucher ihre Passwörter zwar für sicher halten, diese aber offensichtlich über viele Accounts gleich verwenden, weil sonst haben wir irgendwie ein Problem, uns die zu merken, so, ne, wenn wir eben keine Passwortmanager benutzen. So, und das ist halt eine These zunächst mal, ne, die halt uns dazu bringt, nochmal hervorzutun, was ist eigentlich unser erstes Gebot für starke Passwörter oder für starken Accountschutz, wo ich angefangen habe. Das erste Gebot ist, nutzt ein individuelles Passwort für jeden Account. Sonst seid ihr mit einer Schwachstelle, mit einem Leak komplett betroffen.
Dann schwenken wir wieder ein zu den Passwortmanagern. Was habt ihr euch genau angeschaut? Welche Produkte in dieser Untersuchung und wie seid ihr vorgegangen?
Ja, was haben wir uns angeschaut? Also wir wollten zuerst mal sehen, was geht am Markt, was geht am Verbrauchermarkt, welche relevanten Produkte werden überhaupt angeboten. Das heißt, wir machen eine umfassende systematische Marktanalyse und haben in dem Fall festgelegt, also dass wir uns 10 Passwortmanager genauer anschauen für eine Gefährdungsanalyse. Das haben wir mit unserem Projektpartner zusammen gemacht, mit dem Forschungszentrum Informatik. Wir müssen Risiken identifizieren und wir wollen Verbrauchern Empfehlungen ableiten. Das ist so ein zentraler Teil. Der andere Teil, wir wollen mit den Herstellern in den Fachaustausch treten. Ja, also welche, habe ich erst schon erwähnt, welche Anforderungen sind wichtig? Welche Maßnahmen treffen Hersteller? Wie können wir auch als BSI von den Herstellern lernen? Das ist auch genauso wichtig.
Dann springen wir doch mal gleich rein in ein paar eurer Ergebnisse und vielleicht fängst du gleich mit den Themen an, wo ihr gesagt habt, da funktioniert es noch nicht. Da gibt es Nachholbedarf bei den Herstellern, bei diesen Technologien. Da seid ihr nicht damit zufrieden als BSI.
Was stellen wir fest jetzt in dieser Produktauswahl? Wir stellen zum Beispiel fest, dass in einigen Fällen die gespeicherten Passwörter so abgelegt werden, dass die Hersteller theoretisch oder praktisch darauf zugreifen können, auf die Daten.
Oh, das sollte nicht so sein, würde ich mal sagen.
Das sollte nicht so sein, ja. Das ist aus unserer Sicht eben auch ein No-Go. Selbst wenn man den Herstellern vertraut, ist es einerseits technologisch nicht, ne, und praktisch nicht erforderlich und eben auch nicht opportun. Und es erhöht natürlich auch potenziell die Angriffsfläche unnötigerweise. Ja, das ist der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, um ein bisschen technischer zu sprechen, dass manche Anbieter etablierte kryptografische Mechanismen, ich sag mal, zweckentfremdet nutzen oder in nicht empfohlenen Konfigurationen nutzen.
Kannst du es konkreter machen, was das bedeutet? Es steht sicher drauf, aber es ist nicht sicher drin. Könnte man es so zusammenfassen?
Kann man so sagen. Ne? Ich meine, wenn man Passwortmanager sagt, dann steht per se das sicher drauf. Und davon muss man auch verlässlich ausgehen können. Mhm. Und ja, kryptografische Mechanismen, die beispielsweise End of Life sind, wo man halt sagen, okay, die sind nicht mehr sicher, werden aber hier verwendet. Wie gesagt, deswegen sind wir im Dialog mit den Herstellern. Ich komme aber auch wieder ein bisschen von dieser technischen Schiene weg. Wir stellen eben auch fest, dass manche Passwortmanager also die speichern ja nicht nur Passwörter. Passwortmanager speichern ja auch andere sensible Daten klassischerweise. Benutzername oder die zugehörige Website. So, und auch hier manche Anbieter speichern diese Daten unverschlüsselt ab. Na, da ist das Passwort vielleicht verschlüsselt, aber der Nutzername oder die Website nicht.
Das sollte das auch nicht so sein, wenn ich mal...
Das sollte auch nicht so sein, richtig.
Mit gesundem Menschenverstand daran gehe.
Genau, also ganz klassisches Beispiel. Ne? Also je nach Art der Daten ist das natürlich unterschiedlich kritisch. Wenn ich zum Beispiel eine sichtbare Webadresse habe, einer Dating-Plattform, dann sollte die möglicherweise entsprechend geschützt sein, damit mein Umfeld vielleicht nicht sieht, welche Zugangsdaten ich dort verwalte, auch wenn das Passwort, wie gesagt, nicht sichtbar ist. Bei Klartext ist immer ein Alarmzeichen, gerade bei Passwortmanagern. Ja, und ich habe noch 2 negative Punkte, will dann aber auch positiv schließen. Manche Hersteller halten sich tatsächlich auch sehr bedeckt mit der Dokumentation. Ne? Also das heißt, wenn das eingeschränkt ist, diese Dokumentation, dann kann man nur noch auf Vertrauen bauen, sage ich mal so. Also hier empfehlen wir einfach auch einen stärkeren Open-Source-Ansatz, weil dieser proprietäre Ansatz, gerade also proprietär im Sinne von verschlossen, wir können nicht reingucken, dieser Ansatz eben gerade bei Sicherheitsprodukten nicht für besonderes Vertrauen sorgt und eben auch nicht nachprüfbar ist. Ja, dann vielleicht noch vielleicht was ganz Banales auch, was durchaus bemerkenswert ist, dass bei manchen Produkten die Einrichtung des Masterpasswortes nicht standardmäßig aktiviert war. Das hat uns durchaus überrascht, weil das ist aus State of the Art, dass man ja Security by Default ist das Stichwort. Natürlich brauchen Passwortmanager ein Masterpasswort oder irgendeine Art von Zugangsschutz.
Also wie ein Schlüsselkasten, der dauernd offen steht, bis man sich aktiv entschließt, ihn zuzusperren. Ne?
Ja, absolut. Ne, also auch das sehr, sehr bemerkenswert.
Klingt dann insgesamt aber schon nach einer ganzen Menge Dingen, die da schiefgelaufen sind. Die Liste ist echt beeindruckend. Bei den 10 Produkten, die ihr untersucht habt, sind denn dann überhaupt noch welche übrig geblieben, die ihr empfehlen könnt? Oder wo ihr sagt, da machen die Hersteller alles richtig. Und da gibt es jetzt wirklich einfach das beruhigende Gefühl für mich als Nutzer oder die Informationen von euch, da kann ich drauf vertrauen.
Also grundsätzlich tut man es natürlich schwer, einzelne Produkte herauszustellen. Aber aufgrund unserer Ergebnisse können wir zunächst sagen, dass die KeePass-Reihe, da gibt es verschiedene Derivate von, die wir hier uns angeschaut haben, doch sehr gut abschneiden. Wichtig ist uns natürlich, dass bestimmte Funktionalitäten, die optional sind, natürlich sicher oder unsicher ausgelegt werden. Und da ist es natürlich die Frage an die Nutzer, brauchen wir diese Funktionalitäten und nutzen wir überhaupt dieses Produkt oder habe ich ein anderes Produkt, was vielleicht nicht in der Liste ist. Ne? Also da immer mit dem Disclaimer dazu, es gibt noch viele Produkte, die wir nicht untersucht haben und die wir vielleicht auch in der Form hervorheben könnten oder nicht. Wir haben sie jetzt schlichtweg nicht betrachtet und das ist ganz wichtig mit zu berücksichtigen.
Du hast schon die Funktionen angesprochen, die verschiedenen, die Passwortmanager mitbringen, verschiedene Produkte. Welche sind denn essentiell? Was sagt ihr denn, was sollte drin sein, mindestens in so einer Passwortmanager-Software?
Was soll so ein Passwortmanager denn tun? Frage ich mal nochmal so banal. Also der verwaltet natürlich unsere Zugangsdaten, er verwaltet andere sensible Infos wie ein Notizbuch und das in einer sicheren Umgebung, also abgeschlossener Raum. Die Metapher hat man da schon. Also für mich ist so die Kernbotschaft, stellt euch mal vor, ihr verliert euren Fahrradschlüssel und du verlierst deinen Fahrradschlüssel und du musst dann darum bangen, dass jetzt jemand deine Wohnung aufschließen kann oder mit deinem Auto wegfährt. So, das wäre ja ein No-Go. Das heißt, jedes Schloss hat einen individuellen Schlüssel. Darum muss auch jeder Account ein individuelles Passwort haben. Und da komme ich jetzt zu der Kernfunktionalität, weil das kann ein Passwortmanager problemlos machen. Er kann sich viele Dinge für dich merken. So, das ist nicht das Problem. Die zweite Kernanforderung, so ein Passwortmanager hat natürlich einen integrierten Passwortgenerator. Das heißt, er kann selbstständig Passwörter erstellen und hat idealerweise auch ein transparentes Maß für die Passwortstärke.
Die also sicher sind nach den gängigen Standards, wie komplex ein Passwort sein soll und schwer zu erraten.
Ganz genau. Wir sprechen auch gern von starken Passwörtern. Also die Zufälligkeit ist da das Relevante. Das muss gegeben sein. Es ist sehr wünschenswert, dass ein Zwei-Faktor-Möglichkeit gegeben ist. Also eine 2FA, Zwei-Faktor-Authentisierung. Und das ist zweierlei. Also auf der einen Seite kann das eine Funktion sein, um den Passwortmanager selber zu entsperren. Also vorher komme ich ohne Masterpasswort, den zweiten Faktor komme ich gar nicht an meine Daten ran. Also auf der zweiten Seite kann das relevant sein, für bestimmte Zugangsdaten, dass ich in den Passwortmanager diesen zweiten Faktor mit hinterlegen kann. Klassisch ist da One-Time-Password, also OTP, die sich zum Beispiel zeitbasiert in bestimmten Abständen immer ändern. Was noch wichtig ist an Funktionalität, die Warnung vor gefälschten Websites. Auch das können Passwortmanager gut bewerkstelligen als Phishing-Schutz. Das heißt, die Zugangsdaten werden von dem Passwortmanager nur freigegeben, wenn die konkret damit verknüpfte Domain auch zutrifft. Ne? Also ich will mich bei meinem E-Mail-Anbieter einloggen und der Passwortmanager checkt, bin ich wirklich auf der richtigen Webadresse. So, und damit verhindere ich effektiv Phishing. Klassische Angriffsvektoren, Typo-Squatting beispielsweise. Also man nutzt kleine Unterschiede. Man kriegt eine Phishing-Mail, da steht halt nicht Google mit 2 O, sondern Google mit 3 O. Ne? Und das Auge übersieht das sehr schnell, gerade wenn man hektisch was anklickt. Ja, und natürlich, was auch wichtig ist, nachhaltig ist, sage ich mal, ist eine Backup-Funktion. Kann man drüber streiten, ja, ob das jetzt in dem Programm selber integriert sein muss. Es kommt dann wieder sehr stark auf den digitalen Alltag der jeweiligen Person an. Also traue ich mir es auch zu, dass ich die Passwortdatei selbstständig kopiere, dass ich das auch regelmäßig mache, das dann separat verwahre. Oder vertraue ich auf der anderen Seite im Anbieter und mache Cloud-Backup, weil ich es dann einfach usable für mich habe. Ne? Das sind ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien, aber wichtig ist, mach das Backup, egal ob Cloud oder lokal. Und deswegen ist es auch eine wichtige Funktion. Mhm. Vielleicht, wenn ich noch schließen kann mit dem letzten Punkt, was auch Stichwort digitaler Nachlass ist ja auch ein großes Thema. Und auch hier gibt es Passwortmanager, die, ich sag mal, solche Notfallhintertüren mit anbieten. Mhm. Also es gibt irgendeinen Weg, wo man ohne Kenntnis der eigentlichen Zugangsdaten trotzdem Zugriff bekommt. Und das ist natürlich, kann schwierig sein. Das muss gut implementiert sein, um keinen zusätzlichen Angriffsvektor zu bieten. Ja, auch hier nochmal das Stichwort digitale Gewalt. Also wenn es um das soziale Nahfeld geht, ist so ein Nachlass möglicherweise problematisch oder halt möglicherweise sehr hilfreich. Das muss man sich dann auch individuell sehr genau angucken.
Du hast das Thema Backup schon angesprochen und jetzt ist tatsächlich mein Passwortmanager, wenn ich da ganz viele Passwörter drinstehen habe, sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr komfortabel, wenn ich dir so zuhöre bei der Liste an Features. Das möchte ich eigentlich nicht missen im digitalen Alltag. Das ist eigentlich viel zu gut, um es nicht zu nutzen. Aber alles steckt natürlich da drin. Also wenn ich da nicht mehr rankomme, sei es, weil die Passwortdatei auf irgendeine Weise verloren geht, wo alles drin steht, oder wenn ich auch das Masterpasswort vergesse und es nicht mehr herstellen kann, dann schaue ich vielleicht ein bisschen komisch rein und der Tag nimmt einen anderen Verlauf als geplant. Wie kann ich mich denn davor schützen als Nutzerin, als Nutzer?
Ja, da gibt es verschiedene Antworten. Ja, also die eine Antwort ist natürlich, ja, naheliegend, mach ein Backup davon. Ja, also auch das Masterpasswort sollte gebackupt sein. Das muss jeder für sich entscheiden letztlich. Auf der anderen Seite kann es auch sinnvoll sein, eben einen anderen Weg zu gehen. Also es gibt auch Passwortmanager, die bieten an, so ein Notfallblatt auszudrucken, wo diese wichtigen Informationen zusammengefasst sind. Das kann durchaus eine Lösung sein. Weil letztlich für die meisten oder für viele Menschen eben dieser physische Zugriff auf ein Dokument eine hohe Relevanz hat. Ja? Mhm. Und dann ist das eine sinnvolle Strategie. Und neben der Merkfähigkeit oder, wie schon genannt, anderen Notfallhintertüren auch im Sinne des digitalen Nachlasses.
Jetzt habt ihr zwei Browser-integrierte Passwortmanager euch angeschaut und ansonsten nur eigenständige Softwares für verschiedene Plattformen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Nutzerinnen und Nutzer einfach aus Bequemlichkeit, weil es schon da ist, einen browserintegrierten Passwortmanager nutzen. Was sagt ihr da generell? Hat das eine grundsätzliche Vorteile, das andere Nachteile? Was empfiehlt ihr da?
Ja, also bei pauschalen Aussagen können wir oft nur relative Angaben machen und das würde ich auch hier machen. Das heißt, es ist besser als nichts. Weil man hat einfach eine niederschwellige Zugänglichkeit. Man hat eine direkte Integration. Ne? Also jeder, der es nutzt, kennt es. Ne? Es wird auch regelmäßig gefragt. Ich logge mich irgendwo ein. Der Browser fragt mich, soll ich das für dich speichern? So. Das heißt, es ist sehr usable, sehr, 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 sehr praktisch. Das ist die eine Seite. Und jede sollte sich damit beschäftigen. Reicht mir das? Reicht mir das auch an Funktionalität? Weil nicht alles, was ich jetzt zum Beispiel an Funktionalität so aufgezählt habe, ist in den Browser-Passwort-Managern mit enthalten. Mhm. Ne? Das ist die eine Seite und die andere technische Seite ist, dass, ich sag mal, so ein wünschenswerte Anforderung ja auch daran besteht, Programm und Funktionalitäten möglichst zu trennen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich meinen Browser, auf der anderen Seite habe ich die sichere Verwahrung meiner Passwörter. Wenn ich das zusammenlege, dann habe ich theoretisch erstmal eine komplexere Angriffsfläche. Ich muss immer dran denken, so ein Browser kann man beschreiben als ein separates Betriebssystem. Das heißt, es ist eine sehr, sehr komplexe Anwendung heutzutage. Und der Passwortmanager, der dort integriert ist, ist vielleicht nicht immer im Hauptfokus der Hersteller, sondern da geht es um andere Faktoren. Da geht es darum, dass man ein gutes Browsing-Erlebnis hat und so weiter. Ne? Also wenn man sich dessen bewusst macht, müssen für sich dann eine Entscheidung treffen. Wie gesagt, meine pauschale Antwort wäre besser als nichts, aber sicherlich nicht konkurrenzfähig, auch was die Funktionalität angeht, mit einem eigenständigen Passwortmanager.
Ich glaube, als Power-User oder Userin wird man von selber zu einem Passwortmanager greifen, weil es auch einfach eine wahnsinnig komfortable Möglichkeit ist, mit den Passwörtern umzugehen. Und sie ist auch noch sicher. Also es gibt kaum den Grund, ihn nicht zu verwenden. Wenn ich aber zum Beispiel, keine Ahnung, einmal im Vierteljahr mein Online-Banking benutze, dafür ein bestimmtes Passwort, eine Nutzererkennung habe, dann ist mir der Passwortmanager möglicherweise zu viel Aufwand und ich kann es sehr, sehr gut verstehen. Was rätst du denn dann solchen Menschen? Wie sollen sie mit ihren Passwörtern umgehen?
Also im konkreten Szenario, dass man auch wirklich ganz selten mit Passwörtern konfrontiert ist, da ist einfach die Hürde, sich mit so einer Software zu beschäftigen, einfach zu hoch. Das ist so. Das heißt, unsere Quintessenz daraus ist, lieber eine sichere analoge Speicherung als eine unsichere digitale Speicherung. Mhm. Das mag sich für BSI ungewöhnlich anhören, aber wir müssen durchaus auch sehen, dass eben je nach Nutzungsszenario, je nach unterschiedlichen Zielen, die zu erreichen sind, das eben auch besser ist. Ne? Und Antworten. Also auf der einen Seite kann es eben in dem Szenario, wo du eben sagtest, ne, eine Person braucht nur einmal im Monat einen Bankauszug digital irgendwo in so einer Weise, kann das sinnvoll sein, wenn man sich bewusst ist, und das ist auch ein springender Punkt, macht euch bewusst, was ihr für Anforderungen habt. Mhm. Und an der Stelle muss man halt mit vielen Funktionseinschränkungen dann auch leben. Ne? Also ich werde kaum erfahren, wenn mein Passwort an irgendeiner Stelle geleakt ist. So. Mhm. Ich muss mir natürlich auch anderweitig Backup-Gedanken machen. Ne? Wer kommt noch an meinen Safe ran und ist es eine gute Entscheidung, dass diese Person da ran kann?
Wenn ich nach dem Hören dieses Gesprächs und dieser Update-Verfügbar-Folge mir denke, ach komm, vielleicht sollte ich es mal versuchen, und sehe aber da so eine riesen Hürde vor mir. Was empfiehlst du mir? Wie schaffe ich einen guten ersten Schritt? Was ist ein schnelles Erfolgserlebnis, wenn ich mir einen von euch empfohlenen Passwortmanager einrichten will?
Ja, da würde ich auch hands-on sagen, einfach machen. Ja, also aus zuverlässigen Quellen das Ding einfach mal runterladen, installieren auf der bevorzugten Plattform und dann einfach mal damit rumspielen. Also probiert's und guckt, ob ihr davon Mehrwert habt, gerade wenn es darum geht, ein sicheres Masterpasswort anzulegen und den Rest einfach einzuspeichern und nicht mehr merken zu müssen.
Das ist schon wieder so ein super interessantes Interview, das du da geführt hast, Hadi. Und schon wieder rattert es in meinem Kopf. Wie soll's jetzt weitergehen? Für welchen Passwortmanager entscheide ich mich letztlich? Ich merke, es gibt also Unterschiede und man kann sich da sozusagen den personalisierten mehr oder weniger raussuchen für genau meine Bedürfnisse, die ich so habe.
Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich brauche es überhaupt nicht, dass der über alle meine Geräte hinweg meine Passwörter und Zugangsdaten synchronisiert, wenn ich einfach immer mein Handy dabei habe und sowieso das immer benutze, wenn ich ein Passwort nachschauen oder mich einloggen möchte, dann reicht auch einer, der sich nicht synchronisiert über die Geräte hinweg. Und das schließt natürlich sofort wieder eine potenzielle Sicherheitslücke durch die Synchronisierung aus. Also es lohnt sich da auch zu schauen, was brauche ich wirklich. Das habe ich schon auch mitgenommen aus dem Gespräch mit Lars.
Erfordert von mir aber dann natürlich relative Disziplin, weil ich darf auf gar keinen Fall mein Masterpasswort oder mein Handy entsprechend dann verlieren. Das halten wir auf jeden Fall schon mal fest. Also ich werde mir diese Liste jetzt dann gleich nochmal anschauen, die wir in den Shownotes zusammengefasst haben, diese Tests entsprechend, und werde mir dann den besten raussuchen. Mein großer Vorteil ist, Hadi, ich muss nicht 600 Accounts umziehen, sollte ich mich gut für einen anderen Manager entscheiden.
Du hast gut, Schleen.
Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge 60 von Update verfügbar. Wie immer nochmal der Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr auf keinen Fall weitere Folgen verpassen möchtet, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like, ein Herzchen, ein Sternchen, eine Glocke oder was hinterlässt man denn alles so? Egal, was auch immer ihr entbehren könnt, hinterlasst es uns gerne oder auch mal einen kritischen Kommentar, wenn ihr wollt.
Auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ja, viel zum Nachlesen gibt's auch in dieser Episode, haben wir euch alles in die Shownotes gesteckt. Und für alle anderen Fragen zum digitalen Alltag und zu Cybersicherheit, da findet ihr viele, viele Informationen vom Team des BSI auf Facebook, Instagram, Mastodon und auf YouTube. Auch da lohnt sich das Abonnieren.
Bis zum nächsten Update.
Bis zum nächsten Update.